Mein Thema heute Morgen, Gnade. Wir sind mit diesem Begriff als Christen sehr vertraut. Wir gebrauchen ihn häufig, aber ich bin mir nicht immer so sicher, ob wir wirklich begreifen, was das eigentlich meint. Was bedeutet Gnade? Ja. Ich frage mal noch mal was anderes. Hast du Gnade nötig? Das heißt so viel, ich gebe zu, dass ich es nicht alleine schaffe, dass ich Hilfe brauche. Und wenn ich mal so ganz ehrlich bin, das mache ich nicht gerne. Ich bin eigentlich viel zu stolz dazu. Ich schaffe das lieber selber. Und deswegen nehme ich häufig Gnade nicht an. Gnade ist unverdientes Geschenk, ganz genau, unverdientes Geschenk. Ich habe hier ein kleines Geschenk. Wer möchte das haben? Ja, dann komm. Genau. Hast du das verdient?
Nein, aber ich nehme es trotzdem.
Gerne, darfst du. Ein Geschenk. Unverdient. Ist das schon Gnade? Das ist ja ein unverdientes Geschenk. Ist das schon Gnade? Würde ich nicht so unbedingt so sehen. Sarah hat das nicht unbedingt nötig. Oder? Sarah braucht das nicht unbedingt. Sie möchte das gerne, ja. Aber das kommt oben drauf zu dem, was sie schon hat. Sie hat das nicht unbedingt nötig. Sie würde nicht irgendwie Mangel haben, wenn sie das jetzt nicht hätte. Mal ein bisschen früher in die Geschichte, ins Mittelalter, da gab es Gutsherren und die hatten ihre Bauern. Und die Bauern mussten immer ihre Abgaben an die Gutsherren abliefern. Und wenn es dann mal eine Zeit gab, die nicht so gut war, da haben manche Gutsherren gesagt, ihr gebt trotzdem das, was ihr geben müsst. Aber es gab auch gute Gutsherren, die hatten Gnade. Und die haben gesagt, ihr braucht nicht so viel geben, sondern ihr behaltet so viel, damit ihr zu essen habt. Und manchmal haben sie sogar von ihrem Reichtum ihnen noch was gegeben. Das ist Gnade. Auch unverdient, genauso, aber sie brauchten das auch. Sie waren darauf angewiesen. Das ist Gnade. Nochmal ein anderes Beispiel von Gnade. Klaus, wenn du 1.000 Euro Schulden hättest, würde dich das irgendwie belasten? So richtig, das, oder wir können auch gerne mehr nehmen. Wir können auch 100.000 sagen. 100.000 Euro, die hängen einem so richtig auf, ne? Wenn du die nicht bezahlen kannst, dann ist das so richtig. So, wenn ich dir jetzt sagen würde, jemand hat für dich bezahlt. Du bist deine 100.000 Euro Schulden los. Da fällt dir so richtig eine Last vom Herzen. Du hast Gnade empfangen, weil du hast dir das nicht verdient. Du kannst noch so viel arbeiten, aber 100.000 Euro zusammenzukriegen und zu bezahlen, da brauchst du sehr, sehr lange für, wenn du es überhaupt schaffst. Vielleicht noch mal ein Beispiel. Fährst mit dem Auto und verursachst einen Unfall. Und dein Unfallgegner kommt ums Leben. Was für eine Schuld. Du hast dein Leben zerstört. Und du kannst das nicht wieder gut machen. Geld, das kann man irgendwie, ja, das kann man wieder gut machen, aber ein Leben kann man nicht wieder gut machen. Und wenn dir dann gesagt wird, du bist frei von all der Schuld, du brauchst dir keine Gedanken machen, deine Schuld ist vergeben. Das hast du dir nicht verdient. Das ist Gnade. Sowas erleben wir selten bei uns. Solche Dinge. Das hört sich an, als wenn es zu schön wäre, um wahr zu sein. Oder erlebt ihr das häufig? Ich meine, dass man einen Unfall hat, das meine ich jetzt nicht, aber mit Schulden oder sonst irgendwas. Oder irgendwas einfach so geschenkt zu kriegen, was man braucht, was man unbedingt braucht, das erleben wir nicht unbedingt so häufig. Ich würde vielleicht eher so sagen, wir würden das als, da hat jemand Gnade vor Recht ergehen lassen. Das kennen wir, diesen Begriff kennen wir, Gnade vor Recht ergehen lassen. Habe ich Gnade nötig? Was ist, wenn du weder jemanden getötet hast, noch unbezahlbare Schulden dir aufgeladen hast und nicht mal einen Hanuta nötig hast? Kannst du dann auf Gnade verzichten? Die meisten Menschen würden sagen, ja, das kann ich. Ich setze mein Recht selber durch. Und in einem Rechtsstaat, in dem wir leben, können wir unser Recht durchsetzen. In der Regel gibt es für alles Gesetze und du kannst dein Recht durchsetzen. Du bist nicht auf Gnade angewiesen. Und das ist unser normales Leben. Das ist das, womit wir umgehen. Und wir sind das gewohnt. Das wollte ich damit sagen. Wir sind es gewohnt. Wir sind nicht gewohnt, Gnade anzunehmen. Wir setzen unser Recht durch. Aber wie ist das bei Gott? Bei Gott wird die ganze Sache schwierig. Wir sind vor Gott schuldig geworden. Alle. Ausnahmslos. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig geworden. Es gibt gar keinen Unterschied. So steht es in der Bibel. Und wer sich das wirklich anguckt, der wird sich darüber bewusst. Kein Mensch kann sagen, ich bin gerecht vor Gott, ich kann mein Recht durchsetzen bei Gott. Könnt mal Hiob lesen. Hiob hat das versucht. Hiob hat mit Gott gestritten und hat gesagt, ich bin doch im Recht. Du klagst mich zu Unrecht an, ich habe doch gar nichts falsch gemacht. Und am Ende muss er zugeben, Herr, ich habe es nicht verstanden gehabt. Du bist gerecht und ich bin ungerecht. Es geht nicht um Mord, es geht nicht um irgendwas zu tun, sondern ich habe Gott nicht als Gott anerkannt. Das ist die Schuld, die wir als Menschen auf uns geladen haben. Und niemand ist in der Lage, aus eigener Anstrengung diese Schuld loszuwerden. Niemand kann diese Schuld loswerden. Wir sind also auf Gottes Gnade angewiesen, dass er sagt, ich vergebe dir. Ansonsten werden wir die Schuld nicht los. Also droht uns, wenn wir diese Gnade nicht bekommen, droht uns Verurteilung. Wir stehen unter dem Gericht. So, macht Gott das jetzt willkürlich, dass er sagt, so, dem gebe ich Gnade und dem gebe ich keine Gnade. So nach Gutsherrenart. Die einen Gutsherren waren gut, ja, und die Bauern haben Gnade gekriegt. Und die anderen, die einen anderen Gutsherrn hatten, der nur seinen Gewinn im Kopf hatte, die sind leer ausgegangen. So nach Willkür. Macht Gott das nach Willkür? Entscheidet er so, ja, dem gebe ich Gnade und dem, nö, der hat es nicht verdient. Janni kriegt Gnade, aber Fritz, den lasse ich noch ein bisschen zappeln. Wenn wir Gott ein bisschen kennengelernt haben und wissen, wie er ist, dann wissen wir, dass das gar nicht geht, dass Gott das gar nicht kann. Er wird nicht nach Willkür handeln, sondern er wird immer gerecht handeln. Gott ist ein gerechter Gott und er behandelt jeden Menschen gleich. Egal wie er aussieht, egal wo er herkommt, er behandelt jeden Menschen gleich. Und wenn ich gesagt habe, wir sind alle verurteilt, dann gilt das für jeden Menschen. So, wenn Gott, weil er ja gerecht ist und weil wir schuldig geworden sind, muss er uns verurteilen. Das geht gar nicht anders, sonst wäre er nicht mehr gerecht. Aber Gott will uns nicht verurteilen, sondern er will uns Gnade schenken. Und dann ist Gott in einer Zwickmühle. Einerseits sagt er, ja, die Sünde muss aber bestraft werden, aber ich will den Sünder nicht bestrafen. Denn was heißt denn, wenn der Sünder bestraft? Was ist, steht denn auf Sünde gegen Gott? Schuld gegen Gott. Der Tod. Und wenn der Sünder erst getötet ist, dann nützt ihm die Gnade überhaupt nichts mehr. Also steht Gott vor diesem Dilemma, ich muss die Schuld wegkriegen, damit ich den Menschen Gnade geben kann. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt als Menschen. Es ist wichtig, dass ein Mensch diese Schuld auf sich nimmt und nicht ein Gott. Deswegen ist Jesus Mensch geworden, einer von uns, genauso wie wir, genauso begrenzt, genauso menschlich wie wir. Er lebte hier auf der Erde ganz normal. Mit 30 Finger an zu predigen, umherzuziehen und das Wort Gottes zu predigen, das Evangelium zu predigen und den Menschen Gott bekannt zu machen, seinen Vater bekannt zu machen und zu sagen, ich bin gekommen, damit ihr wieder in Beziehung zu diesem lebendigen Gott kommen könnt. Dieser Gott, mein Vater im Himmel, er liebt euch und er will euch diese Liebe offenbaren und zeigen. Das hat er gepredigt. Und um zu unterstreichen, dass das wahr ist, was er da sagt, er kann ja viel erzählen, hat er diese Liebe auch offenbart und gezeigt und er hat so viele Menschen geheilt und befreit. Das, was Janni erzählt hat, von Dämonen losgemacht, die vorher gequält worden sind, er hat sie befreit. Die Dämonen sind ausgefahren und die Menschen waren frei. Das war das sichtbare Zeichen der Liebe Gottes. Und damit hat er bestätigt, dass das, was er sagte über seinen Vater, dass er Liebe ist und Liebe schenken will, dass das wahr ist. Nach 3 Jahren seines Dienstes wurde er wegen Gotteslästerung angeklagt und hingerichtet. Am Kreuz, ans Kreuz genagelt und am Kreuz ist er gestorben. Am 3. Tag ist er wieder auferstanden von den Toten und kurze Zeit später ist er wieder in den Himmel aufgefahren zu seinem Vater. Er ist heimgekehrt in den Himmel. Und jeder, der jetzt zu Jesus kommt, jeder, der sagt, Jesus, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünde, der wird sie los. Der wird gerecht. Der kann sich vor Gott hinstellen und sagen, Herr, hier bin ich. Jesus hat mich gerecht gemacht. Und der Vater schließt ihn in seine Arme und schenkt ihm seine Liebe. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Genau das, was Jesus versprochen hat. Weil Jesus hat, dadurch, dass er gestorben ist, alle Schuld auf sich genommen. Römer 3, 21 bis 26. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden. Und zwar unabhängig vom Gesetz. Aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Im Gesetz hat Gott offenbart und gezeigt, wie er sich das vorstellt, wie wir leben sollen. Und wenn wir uns das angucken, dann merken wir, dass wir so nicht leben und in ganz vielen Punkten das Gesetz übertreten. Das meint das Gesetz. Das führt uns vor Augen, was Sünde ist. Vers 22, es geht weiter. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nicht-Jude. Und ich ergänze hier mal. Zwischen Schwarz und Weiß. Zwischen Ausländer und Einheimischen. Wer ist denn eigentlich Ausländer? Ich bin überall Ausländer, bis auf in Deutschland. Egal ob Türke, Italiener oder Syrer. Egal ob groß oder klein, egal ob Mann oder Frau. Das meint zwischen Jude und Nicht-Jude. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu einer Stätte für Sühne gemacht. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden Und durch den Glauben kommt sie allen zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hat. Obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschheit ungestraft ließ. Und heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt, der aus dem Glauben an Jesus lebt. Jesus ist also nicht wegen Gotteslästerung hingerichtet worden. Das war nur der Anlass für die Menschen. Jesus hat sich hinrichten lassen. Er wusste, dass das passiert. Und das ist der Hauptgrund, warum er auf die Erde gekommen ist. Er hat sich hinrichten lassen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Meine und deine Schuld hat er getragen. Als er am Kreuz gestorben ist, sagt diese ganze Last der Sünde, der Schuld auf ihm. Und er hat ausgerufen, als er das gespürt hat, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat die Trennung von Gott, von seinem Vater gespürt, denn das bewirkt Sünde, die Trennung von Gott. Und er hat das ertragen. Und das war so schmerzlich für ihn, so furchtbar. Und dann ist er gestorben. Das heißt, das war die Strafe für die Sünde. Sterben heißt Strafe. Das, was Jesus am Kreuz erlitten hat, hat er wegen mir erlitten. Weil ich schuldig geworden bin an Gott. Und er hat es wegen dir erlitten, weil du geschuldig geworden bist an Gott. Und das heißt, Gott hat die Strafe gesühnt. Die Strafe ist erfolgt. Und ich brauche sie nicht mehr zu erleiden. Jesus hat sie für mich erlitten. Welche Gnade, oder? Welche Gnade. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen, wenn ich mir Gnade bewusst mache. Ich gucke aufs Kreuz und stelle mir vor, wie Jesus gelitten hat und sage, danke Herr, dass ich das nicht erleiden muss. Das ist Gnade. Und dieses Geschenk gilt für jeden Menschen, aber wie ich das eben gelesen habe, es wird erst in dem Moment angenommen, wenn ich das glauben kann. Wie empfange ich Gnade? Auch wenn diese Gnade jedem Menschen zur Verfügung steht, und Gott macht da keinen Unterschied, jedem Menschen steht diese Gnade, die Jesus für uns vollbracht hat, diese Gerechtigkeit steht jedem Menschen zur Verfügung. Und trotzdem wird sie nicht jeder Mensch bekommen. Das muss uns klar sein. Nicht jeder Mensch empfängt diese Gnade. Das Hanuta vorhin, das stand jedem von euch zur Verfügung. Und wer hat es gekriegt? Die sich's abgeholt hat. Ich muss es mir abholen. Es gehört mir, aber es ist erst dann mein Eigentum, wenn ich es geholt habe. Es ist erst dann in meinem Besitz. Wenn ihr euch ein bisschen mit Recht auskennt, ich habe das eben falsch gesagt. Es ist mein Eigentum. Eigentum ist es dann, wenn es mir gehört. Aber es ist erst mein Besitz, wenn ich es geholt habe. Das ist der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Uns gehören zwei Autos. Wenn wir eins von diesen Autos unserem Sohnemann geben und der fährt damit, dann bleibt es unser Eigentum. Aber es ist in seinem Besitz. Die Gnade gehört dir, die steht dir zu, die hat Gott dir versprochen. Aber du bekommst sie erst und du kannst sie erst genießen, wenn du sie dir abholst. So, ich hatte jetzt leider nur ein Hanuta, also seid ihr leer ausgegangen. Aber ich kann euch eine gute Nachricht geben. Seht ihr den Tisch da? Da ist genug für alle. Ihr habt euch schon gefragt, was das ist, ne? Genau. Ich stelle das mal oben drauf. Da steht Gnade. Ich stelle es mal dazwischen so. Und du musst zum Kreuz kommen, um die Gnade zu kriegen. Du kommst am Kreuz nicht vorbei. Ich könnte jetzt auch diesen Tisch nehmen und rumgehen. Das wäre billig. Du musst dir bewusst sein, wo du hingehen musst, um die Gnade zu empfangen. Sonst wirst du nie begreifen, was Gnade eigentlich meint. Wenn du nicht Jesus vor Augen hast, dann weißt du nicht, was dir vergeben ist. Dann bist du dir des Umfangs nicht bewusst, was ist eigentlich Gnade? Was hat mir der Herr vergeben? Und es ist gut, sich darüber klar zu werden. Wer noch nie von Gott und von Jesus, seinem Opfer, gehört hat, der geht leer aus. Der empfängt keine Gnade, weil er gar nicht weiß, wo die Gnade zu finden ist. Das ist für uns doch Anspruch. Wir haben doch Gnade empfangen. Anspruch zu sagen, wir müssen jedem Menschen die Gnade nahebringen und sagen, wo sie zu holen ist. Das ist für uns Aufforderung. Genau das hat Jesus uns auch gesagt. Wir sollen jedem Menschen die gute Botschaft verkündigen. Aber wenn wir uns der Gnade nicht bewusst sind, dann tun wir das nicht, weil wir gar nicht wissen, wie gut das eigentlich ist und was die Menschen verpassen. Wer nicht glauben kann, dass Gott die Schuld am Ende bestraft, wer meint also, Gott macht nachher einen Schnitt und sagt, alle Schuld ist vergeben und jeder bekommt die Gnade. Ohne Glauben. Der wird Gnade nicht empfangen. Dann hast du die Bibel nicht richtig gelesen. Die Gnade ist für den, der glaubt. Wer meint, mit seiner Schuld selber klarzukommen, mit seinen Schwächen, dem kann Jesus seine Sünde nicht abnehmen. Der wird sterben müssen. Aber wer sich demütigt, sich eingesteht, ich schaffe es nicht allein. Ich brauche deine Gnade. Ich kann nicht ohne deine Gnade. Der wird Gnade empfangen. Da gehört Demut zu. Sich einzugestehen, ich schaffe es nicht. Ich habe euch ja vorhin gesagt, ich bin oft genug zu stolz dazu. Ich muss mich vor Gott demütigen. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die ich treffe, zu sagen, Jesus, ohne dich schaffe ich das nicht. Die Gnade ist nur ein Gebet entfernt. Du musst dich nicht, wer weiß, wie viel anstrengen. Du kannst sie dir nicht verdienen. Du kannst nicht mit noch so viel Geld, wenn du meinst, du hast jetzt vorhin so viel Geld ins Opfer geworfen, das ist schön und den Herrn freut das. Er kann was damit anfangen. Aber du verdienst dir keine Gnade damit. Kein bisschen. Du kannst nächstes Mal das Doppelte reinschmeißen und kriegst nicht doppelte Gnade. Wenn du gar nichts reinschmeißt, kriegst du genauso viel Gnade, als wenn du das Doppelte reinschmeißt. Du kannst sie dir nicht verdienen. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und auch wenn du in der Gemeinde mitarbeitest und noch so viel tust und dich aufopferst, du kannst dir die Gnade nicht verdienen. Der Herr schenkt sie dir, ob du mitarbeitest oder nicht. Aber wenn du Gnade empfangen hast und die Liebe Gottes empfangen hast, dann machst du all das aus Liebe. Nicht mehr deswegen, dass du Gnade empfängst, sondern du liebst den Jesus, der dir Gnade geschenkt hat, der dir deine Schuld genommen hat, der dir Leben geschenkt hat. Den fängst du an zu lieben. Und deswegen arbeitest du mit oder gibst etwas in den Beutel. Was bedeutet Gnade für mich? Was habe ich davon? Jetzt könnte ich noch 2 Stunden predigen, um zu erzählen, was das macht. Ich will mal ein paar Punkte rausgreifen. Ich werde meine Schuld los. Ich habe neulich mal zu jemandem gesagt in der Seelsorge, das ist das, was Jesus auch gesagt hat, dem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und der ist sich der Gnade so bewusst, weil er sie eine Last losgeworden ist. Das Beispiel vorhin, wenn ich jetzt von 10 Euro Schulden gesprochen hätte, ich glaube, die Last, die davon von Klaus Herzen gefallen wäre, die wäre relativ gering gewesen. Das hätte man kaum gehört, wie so eine Feder, die fällt. Bei 100.000 Euro, das ist dann schon ein dicker Ziegelstein, der da runterfällt. Und wem ist er denn wohl dankbarer? Wenn jemand 10 Euro schenkt, oder wenn ihm jemand 100.000 Euro schenkt. Da liegt der Unterschied. Ich glaube nicht, dass Sarah jetzt unendlich dankbar dafür ist, dass ich ihr einen Hanuta geschenkt habe. Sie will mir jetzt nicht ein Leben lang hinterherlaufen und danke, danke, dass du das... Verstehst ihr? Deswegen meinte ich vorhin, das ist nicht Gnade. Das ist nicht die Gnade, von der ich rede. Aber ich laufe Jesus mein Leben lang hinterher und danke ihm dafür, was er mir vergeben hat. Weil ich mir dessen bewusst bin, was das mit meinem Leben gemacht hat. Sünde zerstört mich. Jede Art, wenn ich nicht so lebe, wie Gott sich das gedacht hat, das zerstört mich. Das zerstört nicht Gott, das zerstört nicht Jesus. Jesus ist wieder auferstanden von den Toten, weil die Sünde konnte ihn nicht zerstören, weil er Gottes Sohn war und nie eigene Sünde hatte. Er hat nur unsere auf sich genommen. Deswegen konnte er wieder auferstehen. Aber wenn ich meine Sünde behalte, zerstört mich das. Nicht sofort, aber auf Dauer. Ich werde kein ewiges Leben haben, wenn ich in Sünde bleibe. Aber ich werde ewig leben, ewig bei meinem liebenden Vater im Himmel sein, wenn ich die Gnade annehme, die der Herr mir geschenkt hat. Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, und hier ist von Adam die Rede, wenn ihr den Anfang der Bibel lest, dann wisst ihr, wo die Sünde herkam. Adam und Eva. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Und mit der Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen. Und deswegen hat auch jeder gesündigt. Das ist das, was die Bibel über Sünde sagt. Nicht unsere eigene nur alleine, sondern wir sind, weil Adam und Eva sich von Gott getrennt haben, sind alle ihre Nachkommen, zu denen auch wir gehören, von Gott getrennt. Die Trennung ist nicht wieder aufgehoben worden. Das war eine Folge, unter der wir immer noch zu leiden haben. Das ist die Grundsünde. Und weil wir von Gott getrennt waren, konnten wir gar nicht anders als sündigen. Deswegen kam unsere eigene Sünde noch dazu. Römer 5, 17 bis 19. Jetzt kommt nämlich die gute Nachricht. Ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so werden erst recht alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen haben, durch den einen, durch Jesus Christus, leben und herrschen. So wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderungen erfüllte, allen Menschen den Freispruch und das Leben. Genauso wie durch den Ungehorsam eines einzigen Menschen alle zu Sündern wurden, so werden durch den Gehorsam eines einzigen alle zu Gerechten. Das hört sich ja super an, dann brauche ich ja gar nicht mehr glauben. Nein, das ist dein Eigentum. Das gehört allen Menschen. Das ist das, was Gott allen Menschen versprochen hat. Aber in Besitz nimmst du es erst, wenn du glaubst. Erst, wenn du zum Kreuz gehst. Das, was da liegt, gehört euch. Aber du wirst es erst genießen können, wenn du hingehst und dir es abholst. Das meint Glauben. Und wenn du das abgeholt hast, dann wirst du nicht mehr verurteilt werden. Der allerhöchste Richter, und Gott ist der allerhöchste Richter, er ist der gerechteste Richter, den es überhaupt gibt. Du kannst dich dann vor ihn stellen und sagen, hier bin ich, prüf mich. Und dann wird er sagen, hast du Jesus in deinem Leben? Und er weiß, dass du Jesus in deinem Leben hast. Dann wird der Heilige Geist sagen, ja, Stefan hat Jesus in sein Herz aufgenommen. Ihm ist vergeben. Und dann sagt er, komm rein, herzlich willkommen im Himmel. Und das wird jedem Menschen am Ende seines Lebens oder am Ende, eigentlich besser gesagt, genauer gesagt, am Ende der Zeit, wo Jesus Gott Gericht halten wird, er wird jeden Menschen, der jemals gelebt hat hier auf dieser Erde, wird er richten. Und wir werden vor ihm stehen, vor dem allerhöchsten Richter. Und dann kannst du sagen, ich habe so gut gelebt, ich habe immer alles richtig gemacht. Und er wird fragen, bist du gerecht durch Jesus? Und wenn du dann sagen musst, nein, dann wirst du verurteilt. Du wirst nur durch Jesus gerecht. Es gibt keinen anderen Weg, um gerecht zu werden vor Gott als Jesus Christus, weil er hat deine Schuld getragen. Und wenn du das weißt, du brauchst nie wieder Angst vor Verurteilung haben. Selbst wenn du Jesus angenommen hast und mal wieder gesündigst, dann gehst du hin und sagst, Herr, vergib mir. Die Gnade gehört dir. Und du weißt, du brauchst nicht keine Angst vor dem allmächtigen Gott zu haben. Du brauchst keine Angst, weil er will dir, er liebt dich von Herzen. Er will dir Gnade schenken. Er guckt nicht, was du alles falsch machst, um dich zu verurteilen, sondern er will dir Gnade schenken. Also geh doch einfach hin und hol sie dir. Ich weiß, dass manche darunter leiden, weil sie denken, Gott ist so ein strafender Gott, der nur darauf aus ist, zu uns zu strafen. Das stimmt nicht. Er straft nur die, die er strafen muss, weil es gar nicht anders geht, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Die muss er strafen, weil er ein gerechter Gott ist, aber er will nicht. Deswegen hat er Jesus geschickt, um uns Gnade zu schenken. Er will uns Gnade schenken und wir dürfen immer zu ihm kommen und er stößt uns nicht zurück. Titus 2, 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen Rettung zu bringen. Sie erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden zu verleugnen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Das ist eine Folge davon. Ich liebe Jesus. Und ich will ihm gehorchen. Und ich erlaube, dass er mich erzieht, dass ich auf ihn höre, dass ich nicht alles mitmache, was mir angeboten wird, sondern ich liebe Jesus und ich will gerecht sein. Vers 13. Als Menschen, die auf die beglückende Erfüllung ihrer Hoffnung warten und auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, darauf warten wir. Wir erwarten, dass Jesus wiederkommt und uns nach Hause holt. Er hat sich für uns ausgeliefert, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufen und sich ein reines Volk schaffen könne, das darauf brennt, Gutes zu tun. Das ist doch gut, oder? Wir brennen darauf, Gutes zu tun, weil wir können es. Vorher konnten wir nicht, aber jetzt können wir. Weil er hat uns Gnade geschenkt. Das heißt nicht, wir haben die, wer weiß was für Kraft und wir sind die Tollen, wir können es. Nein, wir haben Jesus. Er ist mit den Schwachen mächtig. Nicht, weil wir so gut sind, können wir, sondern weil wir Jesus haben, können wir. Wir können Gutes tun. Der Teufel will dich daran hindern, Gnade Gottes zu finden. Das sollte dir bewusst sein. Er wird alles versuchen, um dich von der Gnade Gottes fernzuhalten. Der Weg ist zu weit. Oder er wird sagen, das mit dem Kreuz, das stimmt doch alles nicht. Er wird immer versuchen, dich davon abzuhalten. Ich kann dir nur sagen, lass dich nicht darauf ein. Lass dich nicht darauf ein. Die Wahrheit ist die Bibel und da steht, dass die Gnade jedem Menschen gilt. Dass sie dir gehört, aber du musst sie in Besitz nehmen. Das ist dein Teil. Wenn du das noch nie getan hast, wenn du die Gnade Gottes noch nicht erlebt hast, du hast heute Morgen die Gelegenheit. Dieses Stückchen reicht nicht. Das soll nur Symbol sein. Das ist nur Symbol dafür, dass du es holen musst. Das ist nicht die Gnade. Die Gnade ist ein Gebet entfernt und du musst dich an Jesus wenden. Du musst Jesus in dein Leben aufnehmen. Wir erklären dir gern, wie das geht. Ohne dich zu zwingen, dass du das machen musst, wir erklären dir nur, wie es geht. Du musst es selber machen. Aber es reicht, zu Jesus zu kommen und sagen, ich gebe dir mein Leben, nimm du es und vergib mir meine Schuld. Und dann empfängst du Gnade. Der Teufel ist auch immer darum bemüht, uns Christen von der Gnade fernzuhalten. oder von der Gnade abzubringen. Wir können auch aus der Gnade fallen. Es ist nicht so, wenn du dich einmal bekehrt hast, dass du dann hundertprozentig in den Himmel kommst. Du musst auch in der Gnade bleiben. Wenn ich die Gnade vernachlässige und sage, ich brauche die nicht mehr, dann verhungerst du. Geistlich. Und der Teufel wird dich immer wieder weiter von Gott entfernen. Es gibt Menschen, ich verstehe es zwar nicht, aber es gibt Menschen, die Jesus wieder absagen. Und das darfst du. Gott zwingt dich nicht. Gott möchte freiwillige Nachfolge haben. Und er dringt uns, also er ringt darum, dass du freiwillig bei ihm bleibst. Aber er wird dich nicht zwingen dazu. Bleib in der Gnade, hol sie dir immer wieder. Lass dich nicht darauf ein, wenn du gesündigt hast oder immer wieder gesündigt hast, dann sagt der Teufel, du brauchst gar nicht zu Jesus zu kommen, der wird dir nicht mehr vergeben, weil du das immer wieder gemacht hast, weil du das absichtlich gemacht hast und was weiß ich, was er dir alles erzählt. Lass dich nicht darauf ein. Wenn du Jesus folgen willst, von Herzen folgen willst, dann kannst du dir die Gnade immer wieder in Besitz holen. Immer wieder kommen und sagen, Herr, vergib mir. Und er macht das. Lass dich vom Heiligen Geist zur Umkehr bewegen. Der Heilige Geist ist Gott. Und er hat genauso ein brennendes Verlangen danach, dass du ewiges Leben bekommst, dass du diese Gnade bekommst, wie Jesus auch und wie der Vater im Himmel auch. Und er wird alles dafür tun. Und manchmal habe ich das Gefühl, der tut mehr dafür als ich. Er erinnert mich, er macht mich aufmerksam, wo ich falsch handle. Und wenn ich darauf eingehe und wieder zu Jesus komme, weg mit der Sünde. Man wird die Sünde nicht los, indem man Abendmahl nimmt. Ich weiß, dass manch einer das denkt. Und das ist, glaube ich, sogar hier und da mal verkündigt worden. Das stimmt nicht. Du wirst die Sünde nicht los. Aber dir wird bewusst, wo du die Sünde los wirst. Das weist nämlich auf das Kreuz hin. Das, was Jesus getan hat für mich. Es weist auf Jesus hin, bei dem ich die Sünde loswerde. Deswegen nehme ich Abendmahl. Deswegen feiern wir immer wieder Abendmahl, um uns vor Augen zu führen, welche Gnade uns Jesus geschenkt hat, als er im Kreuz für uns gestorben ist. Das ist ein Freudenfest, aber andererseits auch, darf ich mir bewusst werden, was hat Jesus für mich getan? Wie sehr hat er gelitten? Und dann werde ich mir so ein Stück weit, ich sag mal bewusst ein Stück weit, bewusst, wie groß die Gnade eigentlich ist, die Jesus mir geschenkt hat. Wer den Film Die Passion Christi mal gesehen hat, der kriegt so eine ungefähre Ahnung davon, was Jesus erlitten hat. Wir zeigen den Karfreitag, dürft ihr euch angucken. Und dann wird Gnade auf einmal spürbar. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte an Jesus Stelle stehen müssen, hätte ich niemals geschafft. Jesus hat das für mich getan. Welche Gnade. Amen.